Schönen guten Tag, Herr Steinberg.
Guten Tag.
Herr Steinberg, wie radikalisieren sich eigentlich junge Männer in Deutschland typischerweise?
Es gibt weder ein Profil des deutschen Dschihadisten, noch gibt es ein Profil der Radikalisierung. Es wird immer behauptet, dass in der Moderne oder in den letzten Jahren vorwiegend über das Internet geschieht. Das kann man in der Praxis eher weniger nachweisen. Es ist meist so, dass Freundeskreise entscheidend sind. Also man hat einen Freund, der sich bereits in einer salafistischen Moschee herumtreibt. Der nimmt dann einen potenziellen Rekruten mit. Dort werden dann die Freunde angesprochen, möglicherweise von einem Rekrutierer oder einem Prediger. Der nimmt sie mit nach Hause. Dort wird dann der Unterricht etwas intensiviert. Da werden dschihadistische Inhalte wichtiger. Und so rutschen die jungen Leute immer weiter in diese Szene herein. Es gibt allerdings sehr, sehr unterschiedliche Wege dahin. Insgesamt muss man wohl feststellen, dass die Rolle der großen Organisationen etwas abgenommen hat. Es ist nicht mehr so, dass die großen Organisationen jetzt einen Emir irgendwo in Deutschland haben, der dann zentral anwirbt, sondern das Ganze ist sehr, sehr viel subtiler geworden, dezentraler und auch sehr viel effektiver.
Sie haben bereits die radikale Strömung der Salafisten angesprochen, aus denen sich ja eben überproportional viele Dschihadisten rekrutieren. Mehr als 5000 Jugendliche sollen in Deutschland dieser Bewegung angehören. Sind das dann alles potenzielle Terroristen?
Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt ein großes Spektrum des salafistischen Islam in Deutschland. Ich halte das auch noch für etwas größer als die von Ihnen genannten mehr als 5000. Ich glaube, dass die Zahl so irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 liegt. Und viele von denen wollen mit Gewalt überhaupt nichts zu tun haben. Viele von denen sind konservativen Muslimen ähnlicher als den Dschihadisten von Al-Qaida oder ISIS. Und deswegen sollte man auch mit dem Begriff etwas vorsichtig sein. Salafismus ist nicht notwendigerweise radikaler als Islamismus. Es ist oft der Fall. Und die Dschihadisten werden heute tatsächlich mehrheitlich von Salafisten gestellt. Aber es gibt auch viele, mit denen wir eigentlich ganz gut klarkommen können.
Die Dschihadisten, wenn sie sich dann eben in diese Richtung radikalisieren, wann tauchen die denn auf dem Radar der Behörden in Deutschland auf?
Und das ist ganz unterschiedlich. Man muss sich schon vorstellen, dass unsere Behörden in den letzten Jahren ihre Überwachung der salafistischen Kulturzentren und Moscheen enorm intensiviert haben. Gleichzeitig haben aber diese jungen Leute auch ihre Sicherheitsmaßnahmen verbessert. In der Regel überwachen ja unsere Sicherheitsbehörden die Kontakte zwischen bekannten Personen und möglichen Rekruten. Also in dem Moment, wenn ein junger Mann bei einem wichtigen Rekruteur, bei einem Prediger oder auf einer Demonstration auftaucht, dann kann es sein, dass unsere Sicherheitsbehörden erstmals auf ihn aufmerksam werden. Und wenn er dann weiter in die Szene hereinrutscht, dann werden die da etwas hellhöriger. Dann versuchen sie natürlich mehr Informationen zu bekommen.
Wenn diese Informationen also schon zum Teil bekannt sind und die Szene so überwacht wird, warum gibt es dann immer noch so viele Dutzende, Jahrhunderte Dschihadisten, die ausreisen können aus Deutschland, ohne dass die Behörden was machen?
Ja, das ist eine offene Frage. In gewisser Weise haben diejenigen Dschihadisten, die heute in Syrien kämpfen, schon vorher hier in Deutschland sehr deutlich gemacht, dass sie gewalttätig sind und dass sie dieser Strömung angehören. Und das war bei einer großen Demonstration in Bonn am 5. Mai 2012, als so etwa 200 gewalttätige, mehrheitlich dschihadistische Salafisten aufgetreten sind, unter anderem mit Al-Qaida und ISIS-Flaggen. Von denen wurden auch, weil es danach ja zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam, die meisten registriert. Viele wurden anschließend vor Gericht gestellt, aber viele von denen sind dann auch nach Syrien gegangen. Es hat da in der Vergangenheit die Politik unserer Sicherheitsbehörden gegeben, die möglichen Rekruten an der Ausreise zu hindern, um zu verhindern, dass die in Pakistan oder in Syrien zu Tode kommen, aber auch um zu verhindern, dass die sich dort großen Organisationen anschließen und noch gefährlicher werden. Ich frage mich in den letzten Monaten, ob diese Politik wirklich noch gefahren wird, weil es doch sehr auffällig ist, dass so viele lange bekannte Dschihadisten im Jahr 2012 ausgereist sind, zuerst nach Ägypten, dann nach Syrien. Es könnte allerdings auch etwas damit zu tun haben, dass man für die Ausreise nach Syrien, zumindest wenn man über die Türkei einreist, nur einen Personalausweis braucht. Und die Sicherheitsbehörden können den Pass wegnehmen, aber sie können nicht den Personalausweis wegnehmen.
Gerade weil die Gewaltbereitschaft unter diesen Dschihadisten auch in Deutschland steigt, könnte man ja auch ketzerisch meinen, dass es den Behörden lieber ist, wenn die ausreisen und ihren Schaden woanders anrichten.
Ja, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, weil der Schaden, den sie anrichten, ungeheuer groß ist. Gerade gestern hat es die Nachricht gegeben auf einer Propagandaseite des Islamischen Staates im Irak und Syrien, also ISIS, dass ein junger Deutscher namens Abu Usama sich selbst in die Luft gesprengt hat und dabei 20 Kurden mit sich genommen hat, möglicherweise Vertreter der Sicherheitskräfte dort. Wenn also unsere Behörden diese jungen Leute ausreisen lassen, dann müssen die Iraker oder die Syrer dafür bezahlen. Das ist letzten Endes nicht akzeptabel. Die Bundesrepublik muss schon versuchen, diese jungen Leute hier im Land zu behalten, dann aber auch dafür zu sorgen, dass die nicht hier in Deutschland Anschläge verüben können.
Ein weiteres Problem, ich habe das eingangs schon mal erwähnt, sind die Rückkehrer, die also kampferfahren sind. 25 sind wohl namentlich bekannt in Deutschland. Es gab auch Rückkehrer in anderen Ländern, in Frankreich, in Belgien, wo im Jüdischen Museum in Brüssel ein Rückkehrer 4 Menschen ermordet hat Anfang des Jahres. Wie gefährlich sind diese Rückkehrer?
Also der Fall Brüssel zeigt, wenn sich denn die Informationen der Franzosen bestätigen, dass es sich hier um ein ISIS-Mitglied handelt, wie gefährlich diese Rückkehrer sein können. Im Grunde muss man jeden, der aus dem Kampfgebiet zurückkehrt, eine ganze Weile überwachen, um festzustellen, ob er gefährlich ist. Man muss nicht davon ausgehen, dass von diesen 400 Menschen, die da unten sind und von den, sagen wir mal so 370, die von denen bisher noch überlebt haben, dass da der überwiegende Anteil gefährlich ist. Aber tatsächlich muss man eigentlich alle diese Personen sehr genau überprüfen, um festzustellen, wer denn gefährlich werden könnte. Das ist eine riesige Aufgabe für unsere Sicherheitsbehörden und allein zahlenmäßig wird das gar nicht zu schaffen sein. Man wird da abwarten müssen, wie viele tatsächlich zurückkommen. Meinen Zahlen zufolge sind es etwa 100, die zurückgekehrt sind. 25 davon sollen Kampferfahrung haben, wie der Verfassungsschutz sagt. Allerdings gibt es so etwas eine Entwicklung in der Szene. Allein in den letzten 2 Monaten sind im Irak 3 Deutsche bei Selbstmordattentaten zu Tode gekommen. Das zeigt, was die Funktion der Deutschen und der Europäer ist. Sie werden als Selbstmordattentäter eingesetzt, verheizt, wenn man so will. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Zahl der Rückkehrer doch geringer bleiben, als das in der Vergangenheit beispielsweise bei den Pakistan-Rückkehrern der Fall war, von denen fast alle zurückgekehrt sind.
Jetzt sprechen wir über diese Menschen insbesondere dann, wenn sie natürlich sicherheitsrelevant werden. Aber die Probleme, die hinter Radikalisierung stehen, die stecken ja nicht nur bei Dschihadisten sehr viel tiefer, stecken auch viel, viel jünger oder viel früher in der jugendlichen Entwicklung. Was muss die Zivilgesellschaft, was müssen Jugendarbeiter, auch Moscheevereine tun, damit diese Radikalisierung vielleicht gar nicht erst stattfindet?
Also im Moment ist es fast ein bisschen spät, über präventive Maßnahmen zu sprechen. Also seit 2006 ist deutlich, dass es eine große deutsche Szene gibt, die den Weg zunächst einmal Richtung Pakistan gesucht hat und heute nach Syrien ausreist. Die präventiven Maßnahmen hätten damals einsetzen müssen. Heute gibt es schon eine recht große Zahl von Leuten, die wahrscheinlich verloren ist für den deutschen Staat. Und zwar vor allem aufgrund der Beobachtung, dass wenn man einmal in diesen Gruppierungen drinsteckt, es sehr schwierig ist, jemanden wieder da rauszuholen. Da gehören schon sehr, sehr viele schlimme, traumatische Erfahrungen dazu, dass die jungen Leute sich so vollkommen von dieser Ideologie abwenden. Umso notwendiger ist es, vielleicht für die nächste Generation etwas vorzusorgen. Und da macht es besonders große Sorge, dass so viele dieser jungen Leute wirklich jung sind. Es geht hier um die Radikalisierung von Teenagern. Wir haben so ein paar Fälle von Mädchen, die mit nach Syrien gegangen sind. Die sind erst 16 oder 17, auch einige Jungs, die nicht viel älter sind. Da zeigt sich dann doch, dass im Grunde alle unsere Mechanismen zur Prävention fehlgeschlagen sind. Da sind die Schulen in der Pflicht, da sind die herkömmlichen Methoden der Sozialarbeit in der Pflicht und da ist es besonders auffällig, dass viele dieser jungen Leute aus den Problemvierteln der großen Städte kommen, also tatsächlich aus den Elendszonen der Republik in Berlin, teilweise im Ruhrgebiet oder auch im Rheinland und im Rhein-Main-Gebiet.
Das sagt Guido Steinberg. Er forscht zu Terrorismus und Islamismus bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und wir haben uns über die zunehmende Zahl an Dschihadisten aus Deutschland gesprochen, die in die Kriege in Syrien und dem Irak einreisen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Steinberg.
Ich danke.